wir hören das öfter mal, bin ich denn da überhaupt willkommen? Gehöre ich denn hierher? Ist es denn nicht nur so das Bildungsbürgertum von der Alster, was hier willkommen ist? Und da bin ich wirklich ganz stark dagegen.
Herzlich willkommen bei Hamburg, was willst du wissen? Dem Podcast der Hamburg Open Online University, kurz HU. Wir unterhalten uns hier mit Menschen aus der Stadt darüber, was sie zu dem gebracht hat, was sie heute machen und was sie gerne noch einmal lernen würden, wenn sie unbegrenzt Zeit und freie Wahl hätten. Hamburg, das ist heute die Leiterin des Literaturhaus Hamburg, Dr. Antje Flemming. Mein Name ist Nicola Wessinghage. Herzlich willkommen, liebe Antje.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir treffen uns hier in deinem Büro im schönen Hamburger Literaturhaus. Den Schreibtisch hast du im vergangenen Jahr von deinem Vorgänger Rainer Moritz übernommen. Erzähl doch mal, wie du hierher gekommen bist.
Ja, ich bin ja zurückgekehrt sozusagen. Mhm. Ich habe schon in den 2000er Jahren hier im Literaturhaus gearbeitet und habe die Kommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit gemacht, war dann viele Jahre in der Kulturbehörde für Literatur zuständig und habe mich dann hier beworben, als die Stelle ausgeschrieben war, zusammen mit vielen anderen Menschen, und hatte das Glück, ja, wieder oder ausgewählt zu werden und bin hier zurückgekommen, und das freut mich auch sehr.
Ja, ist von außen gesehen eine tolle Stelle, und wenn du das jetzt nach 10 Monaten so überzeugt noch sagst, scheint das ja auch so zu sein. Manchmal ist das ja so, dass tolle Sachen, so dass man denkt, oh gut, du kanntest das Literaturhaus ja natürlich sehr gut.
Und genau, ich wusste ziemlich genau, was auf mich zukommt, vielleicht nicht in allen Details, auch was dieses Gebäude hier betrifft, da gibt es eigentlich jede Woche Überraschungen. Aber
ja,
stehen
hier auch immer Baugitter vor dem Haus, ne? Oder
ach so, ja, jetzt, das ist der Straßenbau. Ja, die Straße war eigentlich gerade fertig und jetzt ist schon wieder aufgegraben hier an einigen Enden. Aber ich bin halt einfach so eine Veranstaltungsmacherin. Ich liebe Veranstaltungen und ich finde es super, das alles vorzubereiten und dann irgendwie diesen Abend zu erleben und die Menschen, die sich meistens freuen, ich sag mal in 80% freuen und manchmal auch nicht. Aber bislang, wir hatten schon in den 10 Monaten jetzt viele tolle Veranstaltungen. Wir sind ja noch sehr am Ausprobieren, auch was geht und was vielleicht auch nicht so gut geht.
Okay, das heißt, Ausprobieren heißt, du bist schon auch angetreten, mal so eine neue Farbe reinzubringen ins Literaturhaus.
Auf jeden Fall. Mhm. Das ist auch absolut notwendig. Das geht aber ja allen Kulturinstitutionen so, dass wir gucken müssen, wo unser Publikum von morgen herkommt. Mhm. Weil das Literaturhaus ist ja ein Verein, der Verein wurde schon 85 gegründet und wir haben 700 Mitglieder und natürlich sind die Mitglieder mit dem Literaturhaus älter geworden. Mhm. Und wir müssen jetzt gucken, wie stellen wir das sozusagen auf, sodass hier auch in 10, 15 Jahren noch Besucher kommen und Mitglieder, die eben das Haus ja auch tragen.
Mhm. Ja, ja, kann man ja gleich mal Werbung machen, ne? Man kann in den Verein Mitglied
werden. Man kann auf
werden.
Jeden Fall in diesen wunderschönen Verein eintreten.
Und dann hat man auch besondere Vorteile, kriegt Angebote vorher.
Ja, man kriegt einige Angebote, und das Wichtige ist vor allem, wir sind ja nicht so groß, man kann vor allen anderen die Karten kaufen, und das ist bei tollen Veranstaltungen. Wir hatten jetzt gerade Gabriel Zuchtriegel, den Direktor von Pompeii, das war ausverkauft, und ist es schon gut, wenn man da 5 Tage früher an die Tickets kommt, an die begehrt.
Okay, ich gehe nochmal in deiner Biografie ein bisschen weiter zurück. Du bist in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, aufgewachsen, und zur Wende müsstest du ungefähr 15 gewesen sein.
Mhm, genau.
Da gibt es ja inzwischen dann erfreulicherweise auch viele Erfahrungsberichte von dann heute erwachsenen Menschen, die über diesen Umbruch berichten. Mhm. Und ich habe von einigen auch gehört, dass es für sie schon auch eine krisenhafte Erfahrung war, zu erfahren von vielen Seiten, dass das, was sie so gelernt hatten in der Schule, was sie gelesen hatten, von vielen Seiten dann plötzlich als dass das alles geändert wurde und vielleicht nicht als wertig, aber dass es da einfach einen Umbruch gab. Wie hast du das denn erlebt?
Ja, also es gab ja immer 2 Realitäten, also zumindest in meiner Familie. Also das, was man in der Schule gelernt hat, und das, was man zu Hause gehört hat. Und je älter ich wurde, habe ich auch verstanden, womit das zusammenhängt und wie man das auseinanderhalten kann. Aber es gibt tatsächlich gewisse Dinge, wo ich das Gefühl habe, immer noch hinterher zu hinken oder das nicht so gelernt zu haben. Also beispielsweise wurde im Geschichtsunterricht halt die Weimarer Republik relativ kurz abgehandelt, der Nationalsozialismus immer mit Fokus auf die Kommunisten wurden verfolgt. Und ich habe zum Beispiel diese ganze Holocaust-Geschichte dann erst im Studium so richtig erfahren und erfasst, ne? Weil die Verfolgung der Juden wurde nicht so intensiv besprochen. Ja. Ne? Ja. Es war immer der Fokus ja, die Kommunisten wurden verfolgt. So. Mhm. Und da, also nicht, da leide ich noch immer drunter, aber ich musste halt das aufarbeiten. Oder zum Beispiel RAF. War kein Thema, ne? Mhm. Und das ist natürlich was, worauf sich die, ja, die Bundesrepublik in ihrem Narrativ ganz stark auch stützt und darauf davon abgrenzt. Und ich habe es jetzt gerade, ich habe schon Zuchtriegel gesagt, ganz kleine Sache, er sagt halt immer vor, das war vor Christus, das war nach Christus, und in der DDR hieß das vor unserer Zeitrechnung und nach unserer Zeitrechnung, und das sage ich immer noch, weil aha, natürlich wurde Christus ja nicht gesagt, ne? So, also nur so ein Mini-Ding, ja, wo man manchmal merkt, das ist dann doch anders.
Ja, ich lebe ja auch mit einem Menschen, der in der DDR aufgewachsen ist, zusammen. Und ich habe ganz oft das, ich bin so richtig westlich geprägt und aufgewachsen in den 70er Jahren. Und ganz oft frage ich dann auch so, habt ihr das auch gehabt? Oder war euch das auch zugänglich? Weil ich meine, da war es ähnlich, ne, dass da auch mehr konsumiert wurde, als so offiziell erlaubt wurde an Literatur und Ähnlichem und auch Fernsehen. Aber manchmal gibt es so Sachen, die meine Kindheit doch stark geprägt haben, die da gar nicht so...
Auch so, also, Populärkultur ist das bei mir ganz stark. Zum Beispiel kann ich mit Loriot relativ wenig anfangen oder auch Sesamstraße oder Muppets oder sowas. Also mittlerweile habe ich das natürlich auf schon alt, aber mittlerweile habe ich das nachgearbeitet. Aber ne, das ist jetzt nicht so in meinem alltäglichen Leben drin.
Ja, und andererseits sind Dinge aber enthalten, die ich jetzt als westlich geprägter Mensch dann zum Teil auch, also bei mir war es nämlich genau umgekehrt. Ich habe erst im Studium von der intensiven Verfolgung der Kommunisten erfahren und sehr intensiv Holocaust. Mm. Erfreulicherweise, das war bei, also als ich in der Schule war, war das gerade so sehr en vogue oder auch wichtig, wurde als wichtig erkannt, da sehr viel. Und das war dann ja auch, als die Serie kam, Holocaust.
Ja,
und,
dafür weiß ich, dass es Panzerkreuzer Potjomkin heißt und nicht Potemkin, insofern.
Genau, zusammen sind wir stark, ne, würde ich sagen. Ja, du hast ja du bist nach Hamburg gekommen und hast dort Germanistik, Amerikanistik und Medienkultur studiert und am Smith College in Northampton. Wo das genau ist, sage ich jetzt nicht.
Massachusetts.
Danke.
Ja, das ist eine Partneruni von Hamburg.
Ach so,
das ist ein ganz intensiver Austausch, der auch seit vielen, vielen Jahren schon besteht und auch immer noch. Also die Smithies, wie man die Studierenden dort nennt, ist ja ein Frauencollege.
Ja.
Die Studentinnen also kommen hier zum Junior Year Abroad und dann nimmt das Smith College immer zwei, glaube ich, oder bietet zwei Plätze für so ein Diploma in American Studies an.
Aha. Ja. Und dann hast du als Lehrbeauftragte auch an der Uni Hamburg, was hast du den Studierenden dabei gebracht?
Ja, das hatte dann tatsächlich schon sehr viel mit dem Literaturhaus zu tun. Ich habe erst gemacht Berufsfelderkundung Buchwesen, wo wir so verschiedene Berufe eben aus dem Literaturbetrieb vorgestellt haben und auch ganz viele Gäste hatten, weil sich viele, nicht nur Studierende, immer kein Bild davon machen, wie funktioniert eigentlich so ein Verlag, welche Station muss so ein Buch nehmen, wer ist daran beteiligt. Die meisten kennen Lektorinnen und Lektoren, aber eben nicht, was noch alles dranhängt. Und dann später haben wir Veranstaltungen gemacht. Das hieß dann, also es waren dann so Praxisseminare, wo die Studierenden sich überlegen konnten, zu welcher Veranstaltung würde ich denn gerne gehen, und jetzt machen wir das mal gemeinsam. Das war ganz toll, weil das hat natürlich auch das Literaturhaus hat davon, das war zu der Zeit, wo ich eben in meiner ersten Phase hier, weil wir natürlich schon damals nach jungen Leuten geguckt haben und uns immer gewundert haben, warum kommen die Studis nicht, und dann sollen sie doch mal das machen, wo sie wirklich hinkommen würden.
Ja,
und dann haben wir also verrückteste Sachen gemacht, also von Literaturquiz, was es auch jetzt immer noch gibt, dann haben wir mal einen Abend gemacht, Drogen und Literatur, das war wirklich toll.
Aha.
Ja,
darf ich fragen, gab es Drogen?
Es gab keine Drogen, nee, es gab nur
Alkohol
gibt es ja hier an der Bar sowieso.
Die
es
Droge
gab nur Erfahrungen mit Drogen, und es gab natürlich so Texte, also Burrs und so weiter. Ne? Das war sehr gut, war immer sehr umfassend. Und dann, weiß ich noch, hatten wir eine Veranstaltung, die ging, glaube ich, 3 Stunden. Da hatte gerade Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen. Und da ging es halt darum, sind Lyrics Lyrik? Also so. Und da hatten wir Frank Spilker hier. Da hatten wir sogar eine Showband, weil das war dann aus dem Kreis der Studis selber zusammengestellt. Also einer war halt Musiker. Und dann hatten wir da war Isabel Bogdan da und Ingo Herzke, die damals, also Isa hat da noch vor allem übersetzt zu der Zeit. Und die mussten dann von Amy Winehouse so einen Text übersetzen und dann auch der Google. Also die Studis hatten wahnsinnig viele Ideen und es musste alles untergebracht werden. Und es ging sehr lang. Aber es war toll.
Genau, du hast für diese Aufgabe jetzt, die du jetzt hier hast im Literatur, hast ja schon einiges mitgebracht. Also du bist super gut vernetzt durch deine Arbeit in der Kulturbehörde mit Hamburger Autorinnen und Autoren und ich glaube, die lieben dich auch. Ich habe gesehen im Netz von deiner Aufgabe. Natürlich, du hast ja in deiner Funktion in der Behörde die Literatur auch gefördert und dich wirklich stark gemacht für die Autorinnen und Autoren. Und jetzt bist du aber du sagst auch gerade noch, in einer ganz anderen Rolle. Was musstest du denn lernen, als du jetzt hier neu angetreten bist und vielleicht was auch verlernen aus deinen bisherigen Tätigkeiten?
Ich muss Nein sagen lernen. Mhm. Das musste ich vorher schon. In der Behörde konnte ich ja auch nicht immer Ja sagen, aber es gab da immer Möglichkeiten, Kompromisse zu finden oder Leute zu vernetzen oder so, ne? Weil da ging es natürlich vor allem um Geld und hier muss ich halt, also das ist eigentlich das Schwerste, dass ich vorher das Geld verteilen durfte, sinnvoll. Und jetzt bin ich halt selber auf der anderen Seite und muss darum bitten und das ist fällt mir nicht so leicht, weil so Geld geben ist einfacher als um Geld bitten. Mhm. Aber ja, das gehört halt dazu und ich muss eben wahnsinnig viel Nein sagen. Also wir kriegen jeden Tag, also keine Ahnung, 10, 20 Angebote für Programme mit Hoffnung verbunden, dass die Leute hier auftreten können. Aber das geht natürlich nicht. Ne? Wir haben ja 2 Abendveranstaltungen in der Regel und noch ein großes Kinder- und Jugendprogramm. Aber ich kann gar nicht alle Bedürfnissen gerecht werden sozusagen. Also das war so auch so eine Lernerfahrung auf meiner ersten Buchmesse, auf der ich als künftige Literaturhausleiterin war, dass ich viele Termine bei den Verlagen hatte und ich finde immer erstmal alles interessant und immer, ja, schicken Sie mal und so meinte und dachte dann, oh Gott, ich muss jetzt 300 Veranstaltungen machen oder so. Das ist, und dann sagen, nee, wir machen es halt doch nicht oder das ist, aber man kann ja auch respektvoll Nein sagen.
Ja, genau und vielleicht auch Alternativen aufzeigen oder ähnliches. Mhm. Ne? Ja, hast du denn dann überhaupt noch Zeit, Bücher zu lesen und wenn ja, was für Bücher?
Naja, ich lese Literatur aus Programm. Also das ist ja logisch. Ja. Also sozusagen, das ist ja das Tolle an dem Job, dass ich jetzt entscheiden kann, wer hierher kommt und was wir hier machen. Und natürlich geht es auch sehr stark von meinem eigenen Interesse. Also ich möchte schon wieder Gabriel Zuchtriegel. Da bin ich halt ein Riesenfan. Ja, wir haben was verpasst. Riesenfan also und der schreibt halt einfach wahnsinnig zugängliche, lebendige Sachbücher.
Mhm.
Und
Sachbücher?
Genau. Okay. Sachbücher über halt Pompeji und was sie dort ausgraben und was sie entdecken und was das auch mit unserer Gesellschaft heute zu tun hat. Das ist wirklich wunderbar. Und als ich die Chance ergab, den zu holen, dann konnte ich das halt machen. Natürlich lese ich dann das Buch. Also ich muss jetzt sagen, ich lese natürlich dann viel, was mir empfohlen wird und so. Und die Verlage sagen immer, gucken Sie doch mal rein. Das ist echt recht schwierig, einfach in der ganzen Fülle. Dann habe ich ja auch noch einen Podcast, auch für den, da zwingt mich mein Co-Host auch manchmal Bücher zu lesen, die nicht im Literaturhaus eine Rolle spielen. Aber das ist natürlich gut, ne? Also ich brauche ja ein gewisses, also ich brauche ja einfach ein Wissen über die Gegenwartsliteratur, was entsteht gerade, wer schreibt, die Trends, das muss ich ja wissen. Ne? Also was jetzt irgendwie ein bisschen hinten runterfällt, ist halt Klassiker, wo ich mich schon auch immer bemüht habe, da auch mitzukommen und auch vielleicht noch neue Sachen zu entdecken. So. Ja. Also ich lese schon sehr
aber
schnell.
Aber das ist ja berufsmäßig.
Ja,
ne?
Ja. Und also privat, man kann es nicht unterscheiden.
Das gibt es nicht.
Ne? Ja. Also wann lese ich denn privat und wann lese ich beruflich?
Nein, privat wäre ja vielleicht ein Buch, wo du sagst, ich weiß ganz genau, das wird hier nicht im Literaturhaus gebraucht. In dem Sinne, der Autorin.
Das ist dann halt Interesse. Also weiß ich was, Miranda July oder irgendwie sowas, wo ich denke, die kriegen wir vermutlich nicht. Aber ich muss natürlich wissen, will gerne wissen, wie dieses Buch ist. Das dann schon, aber dann eher halt im Sommer, so in den Ferien.
Genau, das gibt es da also auch, da liest du dann auch.
Naja, klar,
Du hast eben vom Podcast, nur der Vollständigkeit halber, Lass mich doch mal auslesen, ist der Titel. Und da unterhältst du dich mit Thomas André vom Hamburger Abendblatt über Literatur.
Ja, über ein Buch.
Über ein Buch.
In jeder Folge, genau.
Genau, du hast ja sicherlich auch schon von der Klage gehört, dass wir eigentlich alle gar nicht mehr viel lesen. Und es gibt ja auch Zahlen. Ich habe mir die aber nochmal angeguckt, weil ich höre das immer, die Menschen lesen nicht mehr. Und so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Also bei den Erwachsenen ist es leicht rückläufig. Aber was ich erstaunlich fand, bei Kindern und Jugendlichen ist es stabil besteigend, wenn man zumindest die Gesamtzahlen sich anguckt. Was aber dann doch vielleicht wieder beunruhigend sein kann, ist, dass es eine doch deutliche Kluft gibt zwischen Jugendlichen, die eben sehr viel lesen, vielleicht auch Genre-Literatur, was ja super ist, und welchen, die aber überhaupt nicht mehr lesen. Und ja, ist das sozusagen auch etwas, was dich oder euch hier beunruhigt oder worauf ihr reagieren möchtet?
Natürlich, also da arbeiten wir ja die ganze Zeit dagegen an. Also das Viellesen bei den Jugendlichen ist ja auch vor allem dieser Trend zu Young Adult, ne, zu diesen Romanen. Also ich meine, mittlerweile gibt es in Frankfurt auf der Buchmesse eine ganze eigene Halle, wo die, also sind ja meistens junge Frauen, ihre Stars treffen können und die Bücher sind wunderbar ausgestattet mit Farbschnitt und Glitzer und was da alles dazugehört. Aber also wir sagen uns halt hier Hauptsache lesen, ne? Also es ist halt einfach diese Fähigkeit zum Lesen, ist ja einfach im Leben, also du musst deinen Wahlzettel verstehen können, du musst Rezepte lesen können und so weiter. Du brauchst diese Fähigkeit ja auch im Alltag einfach, ne? Und wer es nicht versteht oder wer da Probleme beim Zugang hat, wird halt irgendwann abgehängt. Und insofern, also bei uns geht das ja schon bei den Allerkleinsten los und das ist auch jetzt nicht meine Erfindung, sondern wir haben ein junges Literaturhaus, das leitet meine Kollegin Katrin Weiland. Also junges Literaturhaus ist halt hier, es ist sozusagen die Jugendsparte des Literaturhauses und da geht's mit Spaß, mit Büchern für die 4-, 5-, 6-Jährigen los und dann durch alle Altersgruppen, wo halt versucht wird, ja, diese Lust am Lesen, an Geschichten zu vermitteln. Und das funktioniert auch sehr gut, natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Schulen und mit der Schulbehörde. Und es gibt aber eben auch Projekte, wo junge Leute eben auch aus nicht so privilegierten Background versucht wird, so die Lust am Schreiben zu vermitteln. Das ist jetzt zum Beispiel das Projekt Schulhausroman, wo Hamburger AutorInnen in die Schulen gehen und im Deutschunterricht zusammen mit den Schülern eine Geschichte und einen Plot entwickeln. Und da entsteht dann ein kleines Buch, was auch gedruckt wird. Ach, also toll. Ich sag mal, es ist jetzt, also Schulhausroman, es ist jetzt kein 300-Seiten-Roman, sondern eher Umfang Broschüre. Aber es gibt hier eine Buchpremiere, wo die SchülerInnen vorlesen aus diesem Buch. Und das ist für die meistens der erste Kontakt sowieso mit diesem Haus, aber eben auch mit dieser Bühnensituation. Wir müssen performen und wir haben was gemeinsam geschafft. Ja. Und das ist so toll. Das war jetzt gerade wieder vor einigen Wochen. Und ja, und das schweißt die zusammen. Und wir hoffen natürlich, dass es auch die Angst nimmt, ne, vor der Sprache und vor den eigenen Gedanken entwickeln. Ja. So. Und da gibt's noch andere, viele tolle Projekte. Also wir müssen ja gucken, es ist ja unsere ureigenste Aufgabe, ne, Literatur zu vermitteln und Lesekompetenz zu fördern. Und da sind wir nicht die Einzigen, die in Hamburg das machen. Seiteneinsteiger e.V. ist da auch ganz intensivst dran. Ne? Von da geht's ja schon im Babyalter los, dass sie eben Bücher bekommen bei den Untersuchungen beim Kinderarzt und so weiter. Also wir arbeiten dagegen an. Und ich finde, uns fehlt ja eigentlich eher so ein bisschen diese 30er, 40er Generation hier, ne, die dann irgendwie auch andere Themen haben, die Familien gründen und so weiter und dann eben auch nicht ins Literaturhaus kommen. Also das sehen wir hier schon auch ganz deutlich, ne, wer dann wieder Zeit hat.
Ja, das ist bestimmt ein Zeitproblem, aber ich finde es schon ganz interessant, dass ich in meinem Umfeld auch von Menschen, die eigentlich so total gerne lesen und viel lesen und das auch gemacht haben, auch höre, dass sie sagt, boah, ich kann irgendwie nicht mehr lesen. Also das hat ja schon auch, glaube ich, etwas mit den vielen Informationen, die wir den ganzen Tag aufnehmen und der vielleicht auch nicht mehr mangelnden, also der Fähigkeit, sich dann auch in so einem Buch mal zu vertiefen, sich einzulassen, darauf zu konzentrieren. Das ist ja eben auch der Unterschied zwischen dem Lesen, also was du eben sagtest, ich lese einen Rezeptzettel oder auch ich lese auf Social Media mal kurz ein paar Headlines, sondern wirklich dieses, sich in so ein Buch rein zu vertiefen, dass das auch Menschen schwerfällt, die eigentlich mit Büchern aufgewachsen sind, viele gerne lesen.
Aber es kann ja so, es ist so toll, wenn man das schafft und wirklich schafft einzutauchen, weil es gibt, es, man braucht so wenig dazu, ne? Also wo findet man, man braucht nur ein Buch und Ruhe und man muss nichts großartig bezahlen oder irgendwie in ein Resort fahren, wo man, keine Ahnung, sich abkapseln kann. Man braucht, muss sich das einfach nur mal vornehmen.
Ja.
Und es gibt so viele tolle Bücher, die sich so lohnen zu lesen. Und,
in den Büchern habe ich neulich gesehen, dass es auch schon wieder Angebote gibt und in Cafés gibt es meines Wissens auch so Buchclubs oder Buchmeetings, wo sich dann die Leute zusammen.
Ja, dieses Silent Reading.
Silent Reading, meinst
du, ja. Genau, also das machen wir jetzt nicht. Das ist so ein Trend. Ich muss sagen, den verstehe ich nicht so ganz. Aber meine Kollegen finden es auch toll. Also, dass man mit seinem eigenen, also mit seinem Buch, was man gerade liest, irgendwo hingeht und dann gemeinsam liest.
Ja.
Also ich persönlich möchte immer lieber auf dem Sofa rumliegen,
ja, ich auch.
Als da irgendwie. Also dann würde ich auch immer denken, was lesen jetzt die anderen? Lesen die was Besseres als ich? Aber es ist ein wahnsinnig Trend, der gerade irgendwie sehr intensiv wahrgenommen wird. Und da gibt es ja auch in Hamburg zum Beispiel das Kapitel 3, dieses Büchercafé. Die machen ja auch so ganz tolle Formate und das ist total beliebt. Das haben wir jetzt hier noch nicht, aber...
Kann ja alles noch kommen.
Alles kann kommen,
ich
genau.
Ich glaube, dass es für viele eine Form der Disziplinierung auch ist. Also könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, ich wäre auch so wie du, dass ich denke, auch mein Sofa ist auch sehr schön und ich bin froh, mal Ruhe zu haben. Mm. Aber die Möglichkeiten der Ablenkung zu Hause sind auch da. Von daher ist das vielleicht eine Möglichkeit. Ja, du hast dir ja wie alle unsere Gäste und Gästinnen auch ein zwei Lernangebote ausgesucht und das ist ganz interessant, weil es da schon gleich Querverbindungen gibt zu dem, worüber wir gesprochen haben, nämlich Veranstaltungen zu machen und das ist ein relativ frisches Lernangebot. Ich stelle das einfach mal kurz vor für alle, die zuhören und es ja auch noch nicht kennen. Es heißt com.unity und geht der Frage nach, wie Kommunikation dazu beitragen kann, Aufmerksamkeit vor allen Dingen eben in diesem Fall für Diversitätsthemen zu schaffen und Menschen dann auch zur Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen zu motivieren. Also die Macherinnen dieses Angebots, die haben untersucht, wie man Menschen dazu bewegen kann, zur Veranstaltung zum Thema Diversität in der Universität zu kommen. Und dafür werden aber zunächst, was ich auch sehr interessant fand, weil man das nämlich auch, wenn man selber das anderen erklären möchte, gut nutzen kann, werden so zentrale Begriffe wie Diversity, also Vielfalt, Equity im Sinne von Chancengerechtigkeit und Inclusion als Teilhabe definiert. Also was heißt das eigentlich? Und ganz konkrete Beispiele auch dafür zu nennen. Das ist, wir benutzen das ja immer alle so, aber dass dann Diversität nicht nur sich auf bestimmte Faktoren beschränkt, wird da eben nochmal hervorgehoben. Und dann geht es auch um Faktoren, die uns erschweren, solche Diversität eben wahrzunehmen. Also Denkmuster, Stereotypen, Vorurteile etc. Und dann gibt es zwei Experimente, wo untersucht wird, ganz konkret an einer Veranstaltung, die sie in der TU Hamburg gemacht haben, zum Thema Diversity und da haben sie geguckt, wie sehen eigentlich die E-Mails aus, warum meldet sich denn da keiner an, das war nämlich der Befund, also von der Sprache her, müssen wir die vielleicht anders formulieren und haben dann richtig verschiedene E-Mails an verschiedene Zielgruppen, haben geguckt, wie ist der Rücklauf, verändert sich was, Ergebnis war, die Sprache kann es nicht sein, da hat sich nicht, zumindest nicht viel im Anmeldungsverhalten getan. Und dann haben sie nochmal intensiv auf verschiedenen Kanälen beworben. Also haben Plakate in der Universität aufgehängt, Screens und gleichzeitig die Mails geschickt. Und das hat dann immerhin etwas gemacht. Aber es war eben auch klar, das hat auch was damit zu tun, wie ist eigentlich die Einstellung zu solchen Themen in der, also das, so ein bisschen, ja, wenn halt keiner lesen will, dann kommt auch keiner so ungefähr, ne? Also wenn das so wäre, ne? Es hat auch was mit dem, natürlich mit dem Thema zu tun, fühlen sich die Menschen, wie ist die Relevanz, also zu dem, fühle ich mich dadurch angesprochen und das ist natürlich dann wieder
eine größere.
Ja, fühle
ich mich mitgemeint, ne?
Genau.
Also fühle ich mich hier willkommen, das ist das Thema, was
das
wir
ist,
hier immer haben, ne?
Ja.
Wer fühlt sich hier eigentlich willkommen?
Ja, das ist unter dem Thema Inclusion sehr gut dargestellt, finde ich. Also, dass es eben nicht um Integration geht, so ungefähr jetzt ist hier das Literaturhaus, dann kannst du doch mal reinkommen, sondern auch zu gucken, was bringen die Leute für Voraussetzungen mit und wie müsste es aussehen, damit auch Menschen, die vielleicht andere Voraussetzungen haben, daran teilnehmen können. Und ich habe gesehen, ein Beispiel dafür wäre ja, dass ihr jetzt auch immer wieder Online-Angebote anbietet, also eure Veranstaltungen.
Ja, wir streamen
auch als online.
Die fast immer. Mhm. Also wir brauchen natürlich die Zustimmung der Autoren und Autorinnen. Das ist noch so ein Überbleibsel von Corona. Das, also hier wurde ja, das war natürlich vor meiner Zeit, die ganze Zeit Programm gemacht, aber eben online. Und da gab es halt während der Corona-Zeit auch die Möglichkeit, eben dieses Equipment sich zu besorgen. Und man ist dabei geblieben und das ist ganz toll. also sowohl fürs Literaturhaus, weil da eben auch noch ein paar Tickets, also es ist nicht kostenfrei, ja. Ein paar Tickets verkauft werden, aber eben auch für Leute von, die nicht kommen können, entweder aus, weil sie auch ja jetzt bewegungsmäßig eingeschränkt sind oder weil sie zu weit weg sind oder überhaupt. Oder weil sie keine Lust haben, in so einem vollgestopften Saal zu sehen, zu sitzen. Das hören wir auch immer wieder, ne?
Ja, ja.
Und ja, das läuft ganz gut. Also das meiste an Online-Zuschauern habe ich, wir haben so einen Longlist-Abend, wo vom Deutschen Buchpreis die Longlist-KandidatInnen hier auftreten. Und da wir haben ja nur 130 Plätze und da waren, glaube ich, noch über 300 im Stream. Wow. Ja, das war toll. Das sonst sind es so zwischen, sag ich mal, 10 und 40 oder 50 oder
aber
so.
Aber es ist ja auch ein Zeichen einfach, ne, dass man andere Menschen auch mitdenkt, die dann tatsächlich wirklich nicht die Möglichkeit haben. Also du hast eben gesagt, Familie, da ist ja so eine Abendveranstaltung manchmal eine Herausforderung und manchmal ist es einfacher, dann von zu Hause aus irgendwas teilzunehmen.
Und man kann es auch noch später angucken, ne? Also man könnte auch um 10 anfangen, damit das dann noch nachzugucken. Also man kann es drei Tage lang schauen.
Ah, ja, das wusste ich gar nicht. Ja, super. Hast du denn, also du hast ja selber gesagt, als du angetreten bist, habe ich gelesen oder gehört irgendwo, dass du schon auch breitere Publikumsschichten, und ist ja auch jetzt schon rausgekommen in dem Gespräch, gerne adressieren möchtest. Aber siehst du auch eine Grenze?
Also eigentlich sehe ich keine Grenze jetzt in dem Sinne, weil wer sollte nicht kommen? Also von mir aus können wirklich alle kommen, aber das Ding ist, viele wissen überhaupt nicht, dass es uns gibt. Also immer noch. Also wir hatten jetzt also nur ein Beispiel, wir versuchen auch manchmal so Plus-Tickets anzubieten, die kostenfrei sind, einfach um auch Leute zu erreichen, die sich vielleicht die Eintrittspreise nicht leisten können. Das hatten wir jetzt gerade wieder bei unserem Festival Nordische Literaturtage im Herbst und das hat einfach kaum jemand nachgefragt. Und das heißt ja, wir sprechen nicht die Leute an, für die das relevant sein könnte. Also wir wissen gar nicht, wo die Leute sind oder wir erreichen sie nicht und die kennen uns nicht so. Und ja, das ist halt schon ein Thema, an dem wir arbeiten müssen. Und naja, dieses Haus, also ich meine, bist ja heute auch hier reingekommen, es ist halt einfach ein Haus, was irgendwie auch Schwellenangst produziert. Wir hören das öfter mal, bin ich denn da überhaupt willkommen? Gehöre ich denn hierher? Ist es denn nicht nur so das Bildungsbürgertum von der Alster, was hier willkommen ist. Und da bin ich wirklich ganz stark dagegen. Das ist nicht so. Also wir machen Veranstaltungen für alle, aber natürlich erreichen wir nicht immer alle, ne? Und interessanterweise, meistens finden die Leute dann doch ihren Weg. Also wir haben auch manchmal Veranstaltungen, wo es irgendwie gar nicht hinhaut, wo wir offenbar nicht richtig kommunizieren oder nicht so sehr in die Stadt reingehen. Aber oft funktioniert es halt auch, ne? Und manchmal ist es sogar viel zu viel. Also wir haben jetzt eine Lesung mit Siri Höstwert demnächst. Da sind wir aber auch auf Kampnagel. Also da ist das Literaturhaus zu klein. Aber da haben wir 2 Monate nach Kartenvorverkauf 840 Tickets verkauft. Ne? Ja. Weil das ist dann wie so ein Schneeballeffekt. Und bei anderen, da sind wir froh, wenn wir 40, 50 hier reinkriegen. Also das Literaturhaus, muss ich auch wirklich selbstkritisch sagen, ist auch in der Stadt nicht so präsent, wie ich mir das wünschen würde. Das hat natürlich Gründe, also das sind natürlich vor allem finanzielle Gründe. Ne? Wir können es uns einfach nicht leisten, irgendwelche Plakatwände zu buchen. Wir haben das Geld nicht dafür. Ne? Wir müssen gucken, wie wir über Social Media und über andere Ansprache, oft auch über zum Beispiel die Länderinstitute, also ne, wenn wir jetzt... Als wir eine Autorin aus Mexiko hatten, haben wir natürlich mit dem Instituto Cervantes zusammengearbeitet und so weiter, ne? dass wir die Leute finden.
Also über Kooperation.
Ja, natürlich.
Ne? Ich habe auch gesehen, ihr macht zum Beispiel was mit der Körperstiftung, dann kommen ja auch Leute von der Körperstiftung.
Genau.
Ja, okay. Und wenn du hast gerade die Kanäle angesprochen, weil das ja auch ein Thema jetzt in dem Lernangebot war, die auch geguckt haben, über welche Kanäle. Und da kam zum Beispiel raus, dass die Studierenden gesagt haben, ja, E-Mails lesen wir sowieso nicht. Also da könnt ihr schreiben, was ihr wollt, so ungefähr.
Echt?
Die lesen wir gar nicht
mehr. Was lesen die denn?
Ja, das ist die Frage, genau. Ja, habt ihr da irgendwie über eure, ihr seid wahrscheinlich, also ich habe es gesehen, auch bei Instagram, also TikTok, weiß ich ja, habe ich gar nicht geguckt.
Wie bitte?
Bei TikTok?
Nee, TikTok sind wir nicht. Ja. Also es ist sehr, sehr aufwendig, das richtig gut professionell zu betreiben. Wir haben eine Kollegin, Lina Schimmelpfennig, die studiert selbst noch, die macht bei uns die Social Media Geschichten und ist da wirklich auch gut ausgelastet. Und wir machen in erster Linie Instagram und ich glaube noch so ein ganz klein bisschen Facebook. Aber Instagram ist schon ganz gut. Also vor allem, wenn dann irgendwie größere Leute das teilen. Also wir hatten vielleicht ein Beispiel. Anja Rützel, die Autorin und Spiegelkolumnistin, hat ja bei uns mit Annika Brockschmidt zusammen einen Jane Austen-Abend gemacht zum 250. Geburtstag. Und als Annika Rützel das einmal gepostet hatte bei sich auf Insta, war das Ding ausverkauft. Ne? Also so Hand umdrehen. Ja. Also das ist schon eine gute Möglichkeit. Also früher hätten wir die Leute vielleicht gar nicht erreicht.
Ja, und man in der Tat, man muss ja gucken mit den Ressourcen. Und ich glaube auch, Instagram ist der Kanal, wo man im Augenblick noch die breiteste Menge trifft.
Ja,
ne?
Ja,
also
wahrscheinlich.
Also das ist der größte gemeinsame Nenner,
genau,
wenn man das so sagen kann.
Vielleicht machen wir auch irgendwann TikTok, aber jetzt gerade müssen wir erstmal alles stabil halten, was so geht. Weil es ist wirklich viel Arbeit. Man denkt es immer gar nicht, was mit so einer Veranstaltung alles einhergeht.
Ja.
Ne? Und gerade dann, wenn man eben auch so viele auf kurzer Strecke hat in einem Monat, ne, dann muss man erstmal gucken, na, wo müssen wir rein und wo brauchen wir noch Hilfe und was läuft sowieso. Und manchmal würde ich mir auch wünschen, dass tatsächlich dass auch andere Leute kommen würden, aber man muss auch sagen, das etwas ältere Publikum ist auch das treue, das sind die treuen BesucherInnen, ne?
Ja,
die kommen
halt. Für die
halt.
Soll ja auch was da
natürlich
sein.
Natürlich,
ne?
Soll für die, auf keinen Fall. Ja, also, ich möchte nicht, dass die sich nicht mehr willkommen fühlen, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass die Älteren auch neugierig sind auf das junge Programm, weil ich mir sicher bin, dass die das gut fänden.
Ja.
Ne?
Ja.
Also weiß ich jetzt gar nicht, was jetzt Beispiel oder dieser Jane Austen-Abend zum Beispiel oder so. Ne? Und umgekehrt. Wir haben ja jetzt gerade Hamburg liest Lenz, das Festival in Hamburg, und haben halt da auch im Vorhinein alle, die da mitmachen, sehr stark überlegt, wie kommt man an die jungen Menschen ran, wie kann man Siegfried Lenz überhaupt noch an jüngere LeserInnen vermitteln. Und da ist dann halt jetzt eine Graphic Novel entstanden von Studierenden an der HAW, also den Illustrationsstudierenden. Das ist fantastisch, ne? Da gibt es übrigens auch gerade im Rathaus eine Ausstellung.
Sehr gut. Mhm. Okay, das ist, weißt du zufällig, wie lange sie läuft? Weil wenn wir nehmen jetzt auf im
Ich glaube, dann wird es leider schon vorbei sein. Aber das Buch beim Carlsen Verlag, ein dickes Buch über Siegfried Lenz, das gibt es natürlich immer. Das heißt, siehst du es.
Sehr schön. Und mit Studierenden der HAW, das
genau.
Ist natürlich super spannend. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit auf
in
die Shownotes.
Ja, sehr gut.
Genau. Hat sich denn das Publikum verändert? Du kennst das Literatur ja jetzt schon so lange. Hast du das Gefühl, das hat sich irgendwie von der Zusammensetzung, hat sich da schon was getan? Oder?
Es kommt immer darauf an, wer da ist. Die jungen Leute kommen, wenn ihre Leute auf der Bühne sind. Auf jeden Fall. Und ansonsten ist es älter geworden, tatsächlich. Ne? Also genau. Also wir müssen auch gucken, dass da auch in der mittleren Generation, also in meiner Generation, was nachwächst.
Ich hatte meinen Sohn gefragt, weil ich dachte mal, was fragen denn wohl andere Menschen dich?
Ja.
Der ist jetzt 20. Da habe ich gesagt, was würdest du denn jemanden vom Literaturhaus fragen? Und dann hab ich ihn gefragt, kennst du das eigentlich? Meinte er, ja, hätte er schon mal irgendwo gehört. Immerhin schon, ist ja ganz gut, lebt ja auch schon die ganze Zeit in Hamburg. Und hat er gesagt, ja, was haben die denn so für so Leute wie mich in meinem Alter? Und da habe ich tatsächlich gedacht, für 20-Jährige ist es schon... Ja, Lenz müsste man erstmal hinführen.
Naja, gut, da müsste man hinführen jetzt mit dem, aber zum Beispiel die Graphic Novel Tage, die wir im Mai haben, die sind auf jeden Fall für seine Generation interessant, würde ich sagen. Da kommen Zeichner und Zeichnerinnen international und auch also auf dem deutschsprachigen Raum. Und Comic ist ja eigentlich, was viele Jüngere auch interessiert. Also, das würde ich jetzt erstmal sagen. Auch unser philosophisches Café, also ich weiß nicht, ob er studiert, aber da haben wir zum Beispiel freien Eintritt für Studierende, da sind auch immer wieder Themen dabei, die gerade junge Leute sehr interessiert. Und ja, dann eben im jungen Literaturhaus haben wir eine Reihe, die heißt Star Club, das ist eigentlich auch so ist ja vielleicht schon ticken zu alt, ist eher so bis 18, aber da haben wir jetzt einen tollen Autor aus den USA, Jason Reynolds, aber... Das ist, glaube ich, noch schon vor dem Sendetermin hier.
Okay.
Also es ist immer was los. Man muss einfach mal schauen. Und ich kann es ja auch gar nicht so sagen, also wofür sich jetzt die Leute interessieren. Also wofür habe ich mich mit 20 interessiert? Nicht mehr für Stephen King, aber vielleicht für Sylvia Plath oder so.
Ja.
Also ne, das ist ja dann auch immer, junge Leute interessieren sich dann ja auch für die Classics.
Auch nicht so homogen. Es ist keine homogene Gruppe. Ne?
Ja.
Also von daher, aber das
mal ausprobieren.
Mit den Comics ist mir auch aufgefallen, das zieht sich auch so ein bisschen durch deine Biografie, ne? Dass du das und auch hier ins Literaturhaus mit reingebracht hast, oder?
Das war schon da. Ist es eher umgekehrt. Also die Graphic Novel Tage gibt es ja schon recht lange. Die habe ich ja damals schon immer als Kommunikationsfrau mit unterstützt und da eigentlich den Zugang gefunden dazu und fand das dann sowieso sehr, sehr spannend und die gibt's halt jetzt immer weiter. Ich habe dann eher dann in der Kulturbehörde versucht, die Comics mit zu fördern, weil die Comics halt so eine schwierige Kunstform in dem Sinne sind, was man nicht so richtig weiß. Oder sagen wir mal so, die Verwaltung weiß nicht, ist es Kunst oder ist es Literatur? Und das ist dann in so einer Behörde halt schon sehr stark getrennt, wer ist wofür zuständig. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, also das ist jetzt einfach Literatur. Es ist halt, ja, grafische Narration sozusagen, ne? Aber es wird ja immer eine Geschichte erzählt. Ja. Aber die Kunstleute fördern jetzt auch zum Teil
Sachen. Ich würde gerade sagen, es kommt drauf an, wie man drauf blickt, oder?
Ja, genau.
Und was man dann an dieser Form gerade im Auge hat. Also eben die grafische Darstellung oder die Art zu erzählen.
Ja, aber also wir haben ja damals in Hamburg dann in der Behörde dann eben diesen Comicpreis eingeführt, immer ganz stark auch im Austausch mit der Szene, was toll war, was aber auch eigentlich immer noch zu wenig an Förderung ist. Und jetzt gibt's aber seit vergangenem Jahr auch Arbeitsstipendien. Mhm. Die sind auch gerade ausgeschrieben in Hamburg. Und dann gibt's 3 auf jeden Fall für Comic. Die sind für Comic reserviert. Und das war toll. Und das kam aber auch dadurch, dass die Hamburger Comic-Szene sehr vereint ist und sehr für ihre Anliegen kämpft. Also jetzt rede ich fast wieder so ein bisschen als aus der Behördensicht, ne? Das braucht man halt immer, ne? Die müssen zusammenstehen und für ihre Sachen kämpfen, weil wenn so Einzelleute dann sagen, ich brauche jetzt dies, ich brauche das, dann sagt man, ja, wir sind nicht zuständig.
Aber hat ja auch in Hamburg eine gute Tradition und so nochmal in Richtung Wissenschaft. Es gibt ja auch ganz tolle Wissenschaftscomics, ne? Also beziehungsweise oder Sachen, wo sich das so ein bisschen auch ineinander überteilt.
Die ja jetzt auch nominiert werden für Preise. Ja. Und ich meine, der Deutsche Sachbuchpreis ist an Uli Lust gegangen, ne? An einen Comic. Also Comic. Das ist schon, die sind jetzt, die haben den Durchbruch geschafft, würde ich mal sagen. Ja. Das freut mich wirklich.
Du hast dir noch ein zweites Angebot ausgesucht, aus dem Angebot der Hamburg Open Online University. Und das geht, da geht's um, ja, biografische Hintergründe. Es heißt Die neue Frau. Ich stelle es auch nochmal kurz vor, wie Künstlerinnen und Gestalterinnen das Bild der Moderne prägten. Das ist ein Angebot von der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und zeichnet die Geschichte der künstlerischen Ausbildung von Frauen an dieser Schule nach. Denn die HFBK war tatsächlich eine der ersten Kunstakademien, die Anfang des 20. Jahrhunderts erst, kann man ja sagen, Frauen zugelassen haben. Und das Angebot, was da jetzt zur Verfügung steht, das zeigt, wie 14 Künstlerinnen und Gestalterinnen dort ihren Weg gemacht haben. Da gibt es Archivmaterial, historische Veröffentlichungen und auch Nachlässe. Und dadurch lassen sich dann die Lebens- und Arbeitswege nacherleben. Und die Biografien zeigen eben auch, wie sie mit gesellschaftlichen Umbrüchen umgegangen sind, politischen Herausforderungen, also auch Vertreibung, Flucht, Krieg, was dann oft für die Frauen ja bedeutete, dass sie, wenn sie dann vorher tätig waren, das nicht mehr konnten, weil sie einfach sehen mussten, wie sie überhaupt überleben konnten. Und wenn wir uns das heute eben angucken, regt es auch dazu an, heutige Debatten über Gleichberechtigung, die Rolle von Frauen in der Kunst nochmal neu anzusehen. Und dafür sind diese Geschichten eben toll. Was auch sehr spannend ist, dass für dieses Angebot verschiedene Forscherinnen eben aus der Wissenschaft, aber auch Autorinnen selbst und Grafikerinnen zusammengearbeitet haben und so diese einzelnen Geschichten entstanden sind. Ja, du hast ja selber auch schon eine Künstlerin-Biografie kuratiert in deiner Heimatstadt Chemnitz heute eben. Kannst du mir erzählen, was das war?
Ja, das ist jetzt 2 Jahre her. Wo fange ich an? Also erstmal, Chemnitz war ja im vergangenen Jahr Kulturhauptstadt. Das gehört auch zu dieser Geschichte mit dazu. Und hier war das aber eigentlich eine völlig private Angelegenheit. Also als Studentin habe ich bei der Tageszeitung in Chemnitz bei der Freien Presse gearbeitet und habe da bei einem Besuchsprogramm von Holocaust-Überlebenden während der Tage der jüdischen Kultur, die es in Chemnitz jedes Jahr gibt, seit vielen, vielen Jahren und die damals und auch heute noch immer, also Überlebende, damals waren es tatsächlich in den 90er Jahren noch Überlebende, jetzt ist es die 2. und 3. Generation, wieder nach Chemnitz geholt haben, also die geflohen sind vor dem vor den Nazis und denen dann die Stadt zeigen sozusagen und viele Sachen mit den Unternehmen und viele Gespräche führen. Und da habe ich für die Zeitung eine Frau porträtieren sollen oder eine Besucherin porträtieren sollen. Und das war Lee Gutman. Und die ist als 12-jähriges Kind aus Chemnitz geflohen, alleine über die Schweiz und Rumänien nach England und schließlich dann in den USA angekommen mit ihrem damaligen Mann dann in den 50er Jahren und hat in der Comic-Trickfilm-Animationsindustrie gearbeitet, also bei Warner Brothers in den Studios, bei Disney und so weiter und war dort Inkerin. Das sind die Leute, die praktisch ausmalen, also die kolorieren sozusagen die für diese Trickfilme und sie hat an diesen ganzen Klassikern, Schneewittchen, Bugs Bunny und sowas mitgearbeitet. Und ich war damals 22, habe sie kennengelernt, sie war 70 und es hat sich dann eine Freundschaft entwickelt. Also ich habe ja auch in den USA studiert, das hatten wir ja schon vorhin mal kurz gesagt und war irgendwie zu dieser Zeit sehr oft in den USA, also sagen wir mal so einmal im Jahr und habe sie dann auch häufiger besucht. Sie lebte in Hollywood, so in den Bergen, ganz toll, guckte auf die Universal Studios, das Haus. Und sie ist 2015 verstorben. Und also sie war keine bekannte Künstlerin. Sie hat aber während ihrer Tätigkeit da und auch später immer gezeichnet. Also man würde sagen Karikaturistin, Comiczeichnerin, also so Alltagsszenen. Und auch während ihrer Reisen hat sie wunderbare, sehr ironische Menschenbeobachtungscomics gemacht. Ganz toll. Und ihre Tochter Caroline, die ist jetzt Anfang 60, hatte halt mitbekommen, Chemnitz wird europäische Kulturhauptstadt und meinte, Lee wird in diesem Jahr 100 Jahre alt, können wir nicht was machen, so. Und so kam das dann alles, dass ich dann eigentlich nur immer dachte, ich mache jetzt hier so ein Netzwerk und verbinde die Menschen miteinander, aber es endete dann darin, dass ich die Anträge gestellt habe und irgendwie dieses Projekt dann durchgeführt habe und wir hatten also einen Monat in einer sehr schönen Galerie in Chemnitz eine Ausstellung und dann hat sich daraus noch ganz viel entwickelt, interessanterweise. Also es gab in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe auch nochmal während der Tage des Exils vergangenes Jahr eine Veranstaltung. Und dann war Caroline Gutman jetzt auch nochmal da in Riesa. Da gab es eine Diskussion und es gibt auf einmal einen Wikipedia-Eintrag und ganz viel Interesse an dieser Frau. Und das ist eigentlich genauso ein Schicksal. Ne? Sie hat halt immer gearbeitet, dann hat sie ein Kind bekommen, dann hat sie zeitlang nicht mehr gearbeitet. Aber sie hatte als Künstlerin nie die Möglichkeit zum Durchbruch. Und wenn man sich das aber so anguckt, diese Sachen, das ist genial. Also die hätte genauso gut, jetzt fällt mir gerade niemand ein von diesen großen Karikaturisten, außer Wilhelm Busch, der ein bisschen älter ist, aber also sie hat ganz tolle Sachen gemacht und hätte eigentlich eine große Karriere machen können. Aber immerhin, wir haben sie aus der Unbekanntheit erstmal nach vorne geholt. Und es gab wirklich ganz viel Interesse an dieser Frau dann. Und das freut mich so.
Ja.
Und das hätte sie bestimmt auch gefreut, auch wenn sie sehr bescheiden war. Aber sie war eine sehr meinungsstarke Person.
Also es ist ja schon faszinierend, weil es gibt ja auch Männer, die ins Exil gegangen sind, Künstler, die haben da auch Brotjobs machen müssen und erstmal ihre künstlerische Arbeit hinten anstellen. Aber die haben es ja irgendwie dann noch geschafft. Also man kennt dann Dinge aus dem Exil.
Ja.
Und bei Frauen nicht. Ne?
Ja.
Also das fand ich
gerade im Filmbereich zum Beispiel. Ne?
Ja.
So Douglas Sirk oder andere Billy Wilder und so weiter. Ne?
Genau.
Also die Frauen.
Weil das fand ich in den Biografien da von dem Lernangebot ganz interessant. Das war jetzt nicht so, dass die total immer nur so nebenbei mal ein bisschen was gemacht haben, sondern die hatten schon ein gewisses Standing sich erarbeitet oder waren eben an den Hochschulen und dann kam eben dieser Umbruch, diese Krise. Und dann sind doch immer wieder, also das führt dann dazu, dass dann doch klar ist, Mann und Frau, ja gut, dann muss die Frau für den Haushalt, für das sozusagen alltägliche Leben und dann, und natürlich, sie hat ja was gemacht nebenbei, aber das wird eben nicht gesehen. Ne?
Aber das ist ja in der Literatur nicht anders. Ja. Ne? Also da gibt es ja jetzt auch gerade von Nicole Seifert diese hervorragenden Bücher über jetzt auch das letzte, über die Frauen in der Gruppe 47 und vorher hat man nie irgendwie Frauen mit der Gruppe 47, also die vielleicht nochmal Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger oder so. Aber was die da alles, also Nicole Seifert da alles recherchiert hat, das ist ja genau dieses Thema. Ne? Mhm. Also wie lange hat es gedauert, bis Frauen irgendwie auch in diesem Bereich irgendwie Anerkennung hatten? Ne? Und jetzt bei uns, also ich muss sagen, ich denke manchmal so, oh Schwitz, wir laden nur Frauen ein. Aber es ist das, was mich auch interessiert und was uns hier alle interessiert. Und irgendwie gerade, also gibt es einfach wahnsinnig viele tolle Bücher von Frauen. Es hält sich so ein bisschen die Waage.
Ja, aber es ist ja auch, also ich finde es auch durchaus legitim zu sagen, wir haben einen leichten Frauenüberschuss, wenn
es jahrelang
andersrum
war.
Es war
hunderte Jahre lang anders.
Also da gibt es ja noch was nachzuholen. Mhm. Ja, vielleicht noch mal eine Frage, wie findest du überhaupt diesen biografischen Ansatz? Also ich wie gesagt, fand es ganz toll, in diese Biografien einzutauchen, weil man dann ja doch viel anschaulicher mitbekommt, ja, was, wie das war und auch nachempfinden kann. Liest du auch gerne Biografien?
Ja, lese ich schon gerne. Mhm. Ja, doch, doch. Also ich habe als letztes, glaube ich, diese sehr, sehr dicke Biografie über Brigitte Reimann gelesen.
Ja.
Das fand ich, die fand ich auch sehr, ja, sehr gut. Die war fast so ein bisschen ausufernd. Mhm. Aber doch, ich lese sehr gerne Biografien und wir haben ja hier auch zum Teil Memoirs, die wir vorstellen. Wir hatten von eben die mexikanische Autorin Cristina Rivera Garza, die ja praktisch den Femizid an ihrer Schwester aufgearbeitet hat. Das ist ja auch eine Biografie, ja, sozusagen. Ja. Nee, das ist, finde ich, schon sehr interessant. Und ja, man hat halt dann über so ein Einzelschicksal direkt den Zugang zur Zeitgeschichte, zur Epoche. Das Private ist politisch. Also ich kann da super gut andocken. Mhm. Ich gucke auch gerne Biopics. Aber egal.
Ja. Nee, ist auch, ich meine, das ist ja auch das Tolle von Literatur. Also wenn man jetzt fragt, was kann man eigentlich von Literatur lernen, finde ich immer, dass man auf eine Art, wie das sonst ganz selten möglich ist, auch in andere Zeiten und dann eben auch in andere Leben reingeschmissen wird. So, ne?
Ja, und das ist ja das Wichtige, also dass man diese Toleranz dadurch lernt. Mhm. Ne? Und zu sagen, okay, ich hätte es jetzt vielleicht anders gemacht, aber das ist genauso gut, genauso legitim. Und das ist ja das, was wir hier immer sagen, warum man eben auch lesen sollte, weil sich die Welt einfach erweitert und weil man halt Sachen versteht. Also keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber es ist auf jeden Fall so wichtig, nicht immer nur in diesen eingefallenen Schienen und sich so bestätigen zu lassen, auch von dem, was man kulturell konsumiert. Also, ne, guckt man sich jetzt zum x-ten Mal den Sommernachtstraum an oder guckt man eben mal das Stück einer jungen türkischstämmigen Autorin.
Ja.
Ne? Also da muss ich mich selber auch an der Nase zupfen, weil, ja, ich dann doch auch manchmal gucke, so, wo kann ich andocken, kenne ich jemanden, ja, der die da mitspielt oder also jetzt beispielsweise im Theater, ne? Mhm. Oder
Haben wir im ersten Lernangebot, das Confirmation Bias.
Genau,
man ist einfach gerne, also
man lässt sich gern bestätigen.
Man lässt sich gern bestätigen, das ist das Vertraute. In dem Angebot war auch ein Beispiel, wenn es um Einstellungen geht. Also klar, Thomas stellt immer Thomas ein, das wissen wir, aber dass das auch manchmal viel verdeckter ist, dass man denkt, ah ja, die hat auch da studiert, wo ich studiert habe, ist ja spannend oder so. Ne? Also dass
absolut,
man immer das sucht, was wir selber schon kennen.
Und dass dieser Privilegien auch muss man sich ja erstmal bewusst werden. Ne? Und das ist ja auch so ein ganz starker Lernprozess. Also ich bin natürlich dann so ein bisschen sensibilisiert, was so Osten angeht. Ne? Und so dann auch so, wenn dann so Sachen gesagt werden, denke ich so, oh. Ne? Aber wie geht's jetzt einer schwarzen Frau, ja, ne, die völlig andere Erfahrungen machen muss? Ne? Und dass man das erstmal verstehen muss, wo man selber herkommt, das hat natürlich auch was auch hier mit auch Personal und Auswahl und so weiter. Wir sind gerade in so einem Volontariatsauswahlsprozess, ja, ne? Also wie viele Leute mit Migrationshintergrund, wenn man so sagen darf, bewerben sich überhaupt? Ne? Wo sind denn die, auch in den Verlagen, die Leute, die einen anderen Hintergrund haben? Ich hoffe, das kommt halt alles noch. Ne? Das muss sich halt entwickeln, aber wir müssen halt da auch offen sein und mitarbeiten.
Ja, ich glaube, dass es total wichtig ist, wenn man sich selber schon für offen hält, immer wieder.
Ja, man, ganz so offen ist man dann nämlich doch nicht. Ne?
Ja, also ich habe, das war wirklich bei dem ersten Lernangebot, als ich habe das einmal so durchgespielt und dachte, ja, okay, da haben sie mich doch nochmal gepackt an einzelnen Stellen.
Also es gab jetzt gerade in Köln ein ganz tolles Symposium, Kongress, Kindly Invited, die Zukunft der Literatur auf der Bühne. Da ging es halt nur um Literaturveranstaltungen. Aber da gab es eben auch Veranstaltungen, wo Leute mit Behinderung eben über das Thema Teilhabe gesprochen haben und wo Sachen rauskamen, wo ich dachte, oh Gott, wir müssen uns verstecken. Also wir haben natürlich überhaupt keine Übersetzung in Gebärdensprache. Ne? Und da war es aber schon auf dem Niveau, bitte, bitte nehmt taube ÜbersetzerInnen, weil die also sozusagen auch so bei Kulturveranstaltungen die Emotionen ganz anders transportieren können, als jetzt Hörende, die sich die Sprache erlernt haben. Ne? Das bedeutet praktisch, dass man zwei Übersetzungen hat, ne? Einmal. Und das ist natürlich auch ein Aufwand und ein Kosten. Und dann denke ich mir so, ja, aber wie sollen wir das denn jemals machen? Aber dann schließen wir ja direkt von vornherein so viele Menschen aus, die sich vielleicht auch für unser Haus interessieren würden und für das, was wir hier anbieten. Also da ist noch so viel zu tun. Ja, wir sind hier schon stolz, dass wir einen Fahrstuhl jetzt haben. Der ist ja erst 2018 da. Ne? Also ich habe noch erlebt in meiner ersten Literaturphase, wie wir hier Menschen im Rollstuhl die Treppe hochgetragen haben. Also
ja, und das ist natürlich dann auch für die Betreffenden auch nicht so angenehm. Ne?
Nein,
also selbst wenn man sagt, es ist ja toll, dass ihr das macht, aber irgendwie ist es dann auch so, man möchte ja gar nicht so eine Sonderrolle haben.
Ja.
Ne? Ja. Ja, Antje, wir sind schon am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, was du vielleicht noch empfehlen möchtest? Du kannst jetzt alle einladen ins Literaturhaus.
Ich möchte natürlich unser Literaturhaus am Schwanweg 38 empfehlen, ja. Wer noch nicht da war. Kommt doch mal vorbei, es gibt ja auch ein Café, es gibt eine wunderschöne Buchhandlung von Can Maya Oglu, erst im November hier gestartet mit einer tollen Auswahl und guckt euch unser Programm an auf unserer Website literaturhaus-hamburg.de. Ja, ich empfehle natürlich alles, aber ganz besonders möchte ich auf Alison Bechdel hinweisen. Das ist eine Comiczeichnerin aus den USA, die kommt Ende Mai. Aha. Und vielleicht hat der eine oder die andere schon mal von dem sogenannten Bechdel-Test gehört, den man nach Filmen macht. Ja. Den hat sie ins Leben gerufen. Ne?
Sag nochmal zwei
gibt
Sätze
es in
dazu.
Gibt es in diesem Film Frauen? Ja. Reden die Frauen? Reden sie miteinander? Reden sie über was anderes als über einen Mann? Und wenn man da ja sagen kann, viermal dann ist der Back-to-Test bestanden. Und die Schöpferin
die
kommt hier, da freue
erfunden.
Ich mich super.
Ja. Ja, toller Tipp, vielen Dank. Ja, dann danke ich dir recht herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast,
ja,
über Lernangebote der Hamburg Open Online University und deinen Werdegang zu berichten.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke auch unseren Zuhörenden, dass ihr uns bis hierher gefolgt seid. Und wer mag, kann auch gerne noch mal in andere Folgen reinhören. Wir hatten schon auch zwei, wenn hier Literaturinteressierte zuhören, zwei Autorinnen zu Gast, Isabel Bogdan und Simone Buchholz. Und auch
beides Mitglieder im Literaturhausverein.
Ja.
Die eine sogar im Vorstand.
Oh, genau, reiner Zufall, wirklich. Also kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und auch eine weitere Künstlerin, die auch schon mal hier war, gerade ihre Revival hat, nämlich die Autorin, Künstlerin, Wissenschaftlerin Rehan Shahin, auch bekannt als Lady Bitch Ray.
Ja, die war im Oktober hier,
genau,
mit ihrem Buch. Das war auch spektakulär.
Ja,
besonders das
vorstellen.
Outfit, aber auch alles, was sie gesagt hat, war toll.
Sie hat einen neuen Song herausgebracht und feiert ihr Comeback.
Ja, und sie hat ja auch eine Professur jetzt in Berlin. Das freut mich riesig für
sie.
Ja,
genau, und damals war sie noch an der Bundeswehr-Universität, als ich mit ihr gesprochen habe. Gut, wir freuen uns, wenn ihr auch bei weiteren Folgen wieder da seid. Und dir, Antje, wünsche ich alles Gute für
Dankeschön.
Die weitere Arbeit.
Auf bald im Literaturhaus.
Ja, auf jeden Fall.
Hamburg, was willst du wissen? Ist ein Podcast der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de. Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich. Musik: Jakob Kopczynski. Produktion: Christian Friedrich. Die Angebote der Hamburg Open Online University stehen allen frei zur Verfügung. Um unsere Lernangebote zu nutzen, musst du keine Voraussetzungen erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de.